Natürlich hat jeder, und das ist nachvollziehbar, so seinen Werkzeugkoffer, den er auf den Tisch stellt. Nur muss ich natürlich aufpassen, wenn ich einen Hammer habe, ist jedes Problem ein Nagel.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektmanagement im Glas. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Jasmin Matthes aus dem Bereich Technologie eines großen europäischen Händlers. Hallo Jasmin.
Hallo.
Grüß dich. Schön, dass du da bist und unser Gast bist.
Ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
Als wir uns kennengelernt haben, durfte ich im Rahmen eurer hausinternen Technologiemesse, ich glaube, die macht ihr jährlich, ne?
Mhm.
Über die Erfolgsfaktoren von Projekten sprechen und wir haben über so ein paar Herausforderungen diskutiert und da machen wir jetzt heute mal die Revanche im Podcast.
Ich freue mich sehr drauf.
Jasmin, die Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich noch nicht, wer du bist und von daher fände ich es cool, wenn du so ein paar Worte zu dir sagst, was deine Rolle im Unternehmen ist, was du gemacht hast bisher und dann schauen wir uns mal an, was für ein Thema wir heute haben.
Sehr gerne. Genau, ich bin von Haus aus tatsächlich Diplompsychologin, Arbeits- und Organisationspsychologie ist mein Schwerpunkt und ich bin tatsächlich schon 23 Jahre bei meinem aktuellen Arbeitgeber, war dort aber schon in sehr vielen Bereichen tatsächlich. Das geht bei Händlern vermutlich generell ganz gut. Die Karrierewege sind nicht ganz so festgelegt. Es haben sich aber einige Dinge schon durchgezogen. Das ist zum einen das Thema Prozesse, zum anderen aber auch das Thema Projekte. Und in meinem aktuellen Job bin ich seit 2017 und hier bin ich verantwortlich für den Bereich Technologie, Effizienzprozesse und Methoden. Und darin liegt eben auch unter anderem der Bereich des Themas Projektsteuerung, Projektcoaching, Projektmethoden.
Also perfekt, genau der richtige Ansprechpartner für heute. Und wir wollen ja heute mal über das Thema Prophylaxe für Ihre Projekte sprechen oder auch was man aus, mag das Wort nicht, gescheiterten Projekten lernen kann. Und wir würden dafür mal etwas tiefer in die Welt des Projektmanagements eintauchen, schauen uns an, wie man aus schwierigen, vielleicht sogar schiefgegangenen Projekten wertvolle Lektionen ziehen kann, um einfach zukünftige Vorhaben erfolgreicher zu gestalten. Also macht Sinn, dran zu bleiben und dann finden wir gemeinsam heraus, wie man aus Fehlern lernen kann und zukünftig Projekte besser machen kann. Also los geht's. Jasmin, Projekte sind nach wie vor und wahrscheinlich noch auch in Zukunft der Motor unserer Unternehmen und im Zentrum von Veränderungen, ne? Stichwort Transformation. Aus deiner Sicht, warum tun sich immer noch so viele Unternehmen so schwer damit?
Das ist eine gute und leider auch eine schwere Frage, denn einerseits sind natürlich Projekte keine Atomphysik. Das ist
definitiv
ja,
nicht.
Das sind sie nicht. Gleichzeitig scheinen doch durchaus häufiger dieselben Fehler und Probleme aufzutauchen, die man durchaus wahrnehmen kann, wenn man sich im Nachgang anschaut, wenn ein Projekt beispielsweise tatsächlich gescheitert ist. Also gescheitert definiere ich jetzt als das Projekt wurde beendet, das Ziel nicht erreicht und das Thema wurde auch begraben und wird nicht weiter verfolgt.
Ist vielleicht immer wichtig festzuhalten, ne? Also wann ist ein Projekt tatsächlich gescheitert? Wie du sagst, ne? Es ist wirklich auch beendet und es wird auch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise fortgeführt. Ne? Es ist wirklich fertig.
Genau. Das kleinere Scheitern gibt's natürlich aber schon. Ich nenne es jetzt das kleinere Scheitern, als einfach aus dem Grund, um niemanden zu deprimieren, weil das vermutlich in Digitalprojekten sehr häufig vorkommt, nämlich dieses Thema, dass ich einen Projektreset machen muss. Ich muss auf die Vollbremse treten, muss mich völlig neu ausrichten, weil ich festgestellt habe, das Thema verfehlt wurde, die Ziele nicht erreicht werden, das Budget aus dem Ruder läuft und oder die Zeit komplett gerissen wird.
Es wären so ein paar Gründe dafür, das finde ich ganz gut. Aber lass uns mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Warum tun sich die Firmen so schwer damit? Ne? Liegt es dann an diesen Gründen, die wir alle kennen? Mangelndes Scoping, vielleicht nicht richtige Ressourcenausstattung. Warum die Firmen sich so schwer tun mit Projekten? Sind es Methoden? Ist es die Agilität? Ist es die hybriden Ansätze? Sind es die klassischen Vorgehensmodelle? Was denkst du?
Also zuerst muss ich sagen, dass es ziemlich sicher leider eine Mischung aus allem ist. Es gibt selten so monokausale Zusammenhänge, die man auch leicht mit einem einzigen Hebel umlegen kann. Aber tatsächlich geht's meiner Erfahrung nach oft schon beim Thema ganz vorne, beim Projektaufsetzen los. Das scheint niemand gerne zu machen. Also dieses strukturierte, phasengerechte Aufsetzen eines Projekts, in dem sowohl das Ziel ganz genau definiert und abgeleitet ist, in dem klar ist, wie das Projekt gestafft werden muss und dieses Stuffing auch zur Verfügung steht in dem Zeitpunkt, zu dem man es braucht. Dieses Thema, das Projekt, wie du vorhin auch gesagt hast, methodisch und strukturell richtig aufzusetzen, also sich im Vorhinein die Zeit zu nehmen und auch die Mühe zu machen, sich tatsächlich zu überlegen, okay, in welcher Art und Weise soll dieses Projekt überhaupt durchgeführt werden? Ist es was, was klassisch geht? Ist es eine rein agile Vorgehensweise? In 99% der Fälle wird man feststellen, hui, es wird hybrid. Für diese Phase nimmt man sich nicht gerne die notwendige Zeit und man arbeitet viel mit Annahmen. Also jeder, dass schon jeder weiß, was das Ziel ist. Das ist für mich einer der Gründe, weshalb man im Rahmen eines Projekts dann einfach feststellt, naja, okay, hier funktioniert was nicht.
Ja, das kann ich definitiv so bestätigen, ne? Gerade der Punkt irgendwie Ziele, Inhalte, ne? Stakeholder hast du jetzt genannt, ne? Also welche Business-Ziele verfolgt das Projekt? Ne? Was ist denn danach anders, besser, effizienter als vorher? Das wirklich mal zu beschreiben, auszusprechen und dann aber auch dafür zu sorgen beim Thema Kommunikation, dass das wirklich auch alle mal gehört haben, verstanden haben und auch das gleiche Verständnis davon haben. Also auch wenn es Annahmen sind. Ne? Annahmen sind wichtig in Projekten und das sind, glaube ich, wirklich mindestens zwei von mehreren Erfolgsfaktoren, warum immer wieder Projekte schief gehen. Und ich würde es wirklich unterschreiben, dass gerade zu Beginn von Projekten genau diese Zeit sich wenig bis nicht genommen wird. Ne?
Ja, also das ist natürlich nicht das Einzige, was man ableiten kann, wenn man sich ein paar gescheiterte oder auch nicht wirklich erfolgreiche Projekte im Nachhinein anschaut. Also das geht natürlich auch weiter, dass man sich zum Thema Projektorganisationsform nicht so viele Gedanken gemacht hat oder man schnell ausspricht, es ist eine hybride Projektform und sich dann aber Gedanken darüber zu machen, was denn hybrides Projektmanagement überhaupt im Detail bedeutet, weil die Arbeit meiner Ansicht nach in hybriden Projekten ist ungleich anspruchsvoller als in einer Reinform. Rein klassisch Wasserfall gibt es ja so gut wie nie. Das gibt es mal bei einem SAP-Update. Da kann man das machen. Das macht man seit 100 Jahren gleich. Da weiß jeder genau, was er zu tun hat. Das ist aber in meinen Augen echt die große Ausnahme. Und ganz agile Projekte wiederum, da ist es sehr oft so, dass durchaus alle Beteiligten wissen, dass der Scope Änderungen unterworfen ist und dann das Dreieck nicht ganz feststeht. Definitiv nicht. Das ist dann bekannt und dann sind sehr oft die Teams, die dran arbeiten und auch die diversen Stakeholder auf genau diese Art und Weise abgeholt. Und das funktioniert dann meistens auch. Leider sind ja ganz agile Projekte auch mehr so im Feature-Entwicklungs-, fast schon Produktbereich angesiedelt. Wir haben auch eine gewisse Einfachheit, was das angeht.
Stimmt, ja.
Genau, dann kommt man zu hybriden Projekten und dann treffen diese Anforderungen an beispielsweise harte Termine, Deadlines, die ich habe, die nur schwer und nur unter Mühen und hohen Kosten im Zweifelsfall zu verändern sind, die treffen dann auf die Unsicherheit der beispielsweise Softwareentwicklung in so unsicheren und hochvariablen Kontexten. Und das kollidiert fast immer. Und es bedeutet eben auch, meiner Erfahrung nach, dass man in der Projektsteuerung sehr kontinuierlich nachjustieren muss, dass man die Dinge nicht dauerhaft laufen lassen kann. Und das ist sehr vielen nicht bewusst. Also, dass man diese Kombination von, ich nehme den Rahmen eines klassischen Projekts und setze einen agilen Kern rein und behandle es dann aber trotzdem, als wäre es wahlweise agil oder klassisch. Ist es aber nicht.
Aber was du sagst, heißt doch im Umkehrschluss, das, was wir gerade eben besprochen haben, für den mal bewussten Start von einem Projekt, dass ich mir vorher Gedanken mache über die Ziele, Stakeholder, Inhalte, Methoden und so weiter und so weiter. Das müsste ich ja, wenn ich dich richtig verstehe, dann quasi regelmäßig mir bewusst machen, mir quasi Zeit nehmen dafür, obwohl das Projekt vielleicht wirklich sehr ambitioniert ist und einfach auch Raum geben, um darüber zu reden und darüber nachzudenken.
Absolut.
Okay. Ja, ich glaube, das würde ich ebenfalls unterschreiben. Ich unterschreibe ziemlich viele jetzt, da höre ich die ganze Zeit. Aber ich kann dir nur zustimmen. Ne? Also das ist das, was häufig fehlt. Ne? Also die Termine gehen den Bach runter, das Geld läuft irgendwie weg. Ja? Und dann macht man genau das Gegenteil von dem, was wir gerade besprechen. Ne? Man macht noch schneller, man priorisiert vielleicht unter Druck nochmal anders und so weiter. Ne?
Und dazu kommt natürlich, also zu diesem strukturellen, methodischen Aufsetzen, kommt natürlich die damit gekoppelte Anforderung an Kommunikation und Führung in einem Projekt. Du hast es jetzt gerade beschrieben, wie sich das Verhalten im Projekt dann oft eben dem äußeren Druck, dem man ausgesetzt ist, eben auch anpasst. Und das hat üblicherweise auch dann nicht unbedingt die allerbesten Auswirkungen auf die Kommunikation im Projekt oder aus dem Projekt raus, mit allen Nachteilen, die das dann mit sich bringt. Also gerade dieses Thema, dass ein Projekt oder der Projekterfolg von 80% zu 80%, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, von Kommunikation abhängt, können auch 70 oder 90 sein, je nach Phase.
Viel weniger sind es auf jeden Fall nicht.
Weniger bestimmt nicht, genau. Und trotzdem ist es ein Thema, das sehr oft gerade in Digitalprojekten ein bisschen behandelt wird, als wäre es so ein nice to have, so ein bisschen wie, ja, wenn wir doch Zeit haben für das emotionale Zeug und dann kümmern wir uns auch um Kommunikation. Dabei ist es ein Erfolgsfaktor.
Ja, das ist sehr lustig. Ich habe gerade momentan eine Projektsituation bei uns im Haus, also bei einem Kunden. Wir sind gerade in der S/4HANA-Migration und haben jetzt so die erste Phase, die Konzeption hinter sich und gehen jetzt in die Umsetzungsphase und haben jetzt gemerkt, okay, da wäre es ja mal wichtig, Kommunikation und Change Management zu machen. Ne? Und jetzt haben sie natürlich geguckt, welcher Praktikant gerade Zeit hat, ja, haben dem Anführungszeichen ein Buch hingelegt, ja, und wundern sich jetzt, dass irgendwie Kunden, die betroffen sind und so weiter, jetzt irgendwie nicht gerade very amused reagieren, als der Praktikant ihnen da mal eine Mail geschrieben hat mit einem fixen Termin, wo alles umgestellt wird, ne? Also das ist mal einfach eins rausgegriffen, ein Beispiel. Und das wäre quasi einmal, woraus wir auch lernen können, wenn man es vielleicht nicht macht, ne?
Definitiv. Also selbstverständlich hat der Begriff Change Management fast schon das Pech, mittlerweile im Bullshit-Bingo angekommen zu sein, weil es gerne im Mund geführt wird und doch so selten in der Tiefe verstanden und auch nicht durch Praktikanten, sondern durch dedizierte Kollegen, die sich damit auskennen und die dafür auch Zeit und Raum bekommen innerhalb eines Projekts, schon während des Projekts im Übrigen, sich damit zu befassen. Eins der wenigen Projekte, dass ich als Teil des Reset-Teams aber auch mal live erlebt habe, dass zwar nicht gescheitert, aber schon unterbrochen und neu aufgesetzt werden musste. Da war genau das Thema. Also der Gedanke daran, dass man ein Warenwirtschaftssystem umsetzt und das sehr technisch betrachtet wurde und diese Realität, dass das für Menschen bedeutet, dass ihre Arbeitsabläufe, dass ihre kompletten Prozesse in der Zukunft andere sein werden, dass die User Interfaces, also die Benutzeroberflächen, andere sein werden. Wenn das nicht von Anfang an mit betrachtet wird, dann kriegst du Probleme. Vor allem, weil fast alle Digitalprojekte eben genau solche Auswirkungen in größerer oder kleinerer Art auf Arbeitsprozesse haben. Und das bedeutet, dass ein Change-Prozess, den man gleichzeitig zum Projekt mit anlegt und betrachtet, eben kein Nice-to-have ist, sondern es zahlt extrem auf den Projekterfolg am Ende des Tages mit ein. Ob ich eben dieses Thema, wie werden die Nutzer in Zukunft mit den technischen Änderungen, die dann auch Änderungen in den Arbeitsabläufen mit sich bringen werden, wie können die damit umgehen?
Genau. Oder auch natürlich jetzt in eurem Fall auch im Bereich Handel. Wir hatten über das Thema Retail insgesamt schon mal gesprochen. Wenn ich einfach vielleicht einen Prozess habe, der an sich schon mal anders läuft und dann nochmal unterschiedliche vielleicht Kanäle habe, über die so ein Prozess läuft. Ne? Also ich habe verschiedene Dimensionen, in denen sich was ändert. Das heißt, ich muss die Leute nicht nur in ihrem Home-Turf, in ihrer Komfortzone quasi abholen und sagen, hör zu, da ändert sich was. Und dann ich muss ihnen quasi noch erklären, was sich außenrum an den Kanälen auch noch ändert. Ne?
Diese Betrachtung entlang der ganzen Kette, die ist natürlich um ein Vielfaches komplexer in dem Moment, wenn ich eben tatsächlich von klassischen Handelsmodellen auf verbundene Kanäle komme, ganz klar. Das macht's leider auch nicht einfacher. Bedeutet aber tatsächlich, dass um ein Projekt robust gegen Scheitern zu machen, genau dieser Gedanke von Anfang an mitgedacht werden muss. Wie wird's dem Nutzer, ob das ein Endkunde oder ein Mitarbeiter ist, in der Zukunft mit der Technologie und mit den neuen Prozessen und Abläufen gehen.
Ihnen gefällt, was Sie hören? Dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Rückmeldung. Jasmin, du hast jetzt eben den Begriff Reset-Team genannt, mal so beiläufig. Was ist das denn und wie geht ihr mit solchen Themen auch um, wenn ihr merkt, dass Projekte vielleicht durch die Gegend dümpeln?
Ja? durch die Gegend dümpeln ist ein klassisches Stichwort für eine meiner Lieblingsfunktionen. Ich würde jetzt sagen innerhalb eines Projekts, aber das stimmt gar nichts. Nämlich der Exit Champion steht außerhalb eines Projekts. Ist eine Funktion, die einen sehr genauen und scharfen Blick auf das Projekt, den Status und den Fortschritt des Projekts hat. Damit das funktioniert, ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Innovationsprojekte, bei denen habe ich nicht sofort einen Return on Invest. Also die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Solche Kennzahlen muss ich entsprechend anerkennen. Aber zum Thema Projekt aufsetzen, ganz am Anfang des Projekts, wenn diese Zielsetzungen eben abgeleitet werden. Und dann macht es eben gerade, wenn es sehr große Projekte sind, durchaus auch Sinn, einen solchen Exit-Champion zu installieren, der einen weniger emotional involvierten Blick auf das Projekt hat, von außen nämlich, anhand bestimmter Kriterien, die gemeinsam definiert wurden und der dann eben ab einem gewissen Punkt auch sagt, und jetzt seid ihr vom Weg abgekommen.
Das heißt, der kommt nicht aus dem Bereich, in dem das Projekt läuft, in dem das Projekt auch vielleicht Prozesse verändert, sondern er kommt von außerhalb dieses Bereichs oder sogar außerhalb der Organisation, Frage 1. Und Frage 2, bildet ihr die speziell aus?
Zu Frage 2, muss ich dir sagen, dass nein, tatsächlich bilden wir sie nicht oder noch nicht speziell aus, aber ja, die Exit Champions kommen nicht von innerhalb des Projektteams, sondern tatsächlich, es ist schwierig, innerhalb eines Projektes für ein Projekt zu kämpfen und dessen Erfolg und seine Motivation zu 100% da reinzuhängen und zu geben und gleichzeitig mit einem Auge kontinuierlich drauf zu schielen, ob denn auch alles gut genug läuft oder ob man immer noch auf einem Weg ist, wo man nur ein bisschen nachjustieren muss oder ob eben eine Vollbremsung erfolgen muss. Das funktioniert. Ich habe das vor 100 Jahren mal in einem Artikel dazu gelesen von irgendeinem großen Beratungshäuser. Ich weiß auch gar nicht mehr, aber es ist schon Jahrzehnte her, von wem es ist. Aber tatsächlich ist eben genau diese Idee deswegen bei mir kleben geblieben, weil dieser Gedanke, dass diese Duplizierung der Rollen für den Erfolg des Projekts zu kämpfen und gleichzeitig den Erfolg eben als eine Art Police eben im Auge zu behalten, das funktioniert tatsächlich nicht gut.
Ja, stelle ich mir so vor. Und was hat er für Kompetenzen oder an wen berichtet er? Hängt er am Projektleiter? Ist der vielleicht sogar noch eine Ebene drüber und berichtet an so eine Art Lenkungskreis, Steering Committee? Und was darf der wann wohin sagen, ne?
Ja, tatsächlich hängt es ein bisschen davon ab, wie groß die Projekte sind und welchen Impact sie auch haben. Also tatsächlich ist es wirklich notwendig, gerade bei großen Projekten, wo man eben auch schnell reagieren muss im Zweifelsfall. Und da ist natürlich der Bericht direkt an Steering Committees oder eben an Lenkungskreise, genau. Zusammenarbeit mit dem Projektleiter macht natürlich Sinn. Also so ist es nicht. Also das Ziel ist ja, dass ein Projekt nicht an einen solchen Punkt kommt, wenn die Welt in Ordnung ist, und dann wird der Exit Champion nicht gebraucht.
Ja, oder hat im Zweifel vielleicht kleine gute Hinweise, die das Projekt dann noch besser machen vielleicht, ne?
Genau. Dafür haben wir eine eigene Rolle, die in meinen Augen sehr erfolgreich ist und sehr viel Sinn macht. Und das ist der Projektcoach, weil wir einfach irgendwann mal festgestellt haben, dass es sehr sinnvoll ist, in sowohl Projektleitern, aber eben auch Projektteams und anderen Rollen in Projekten einen echten methodischen Champion an die Hand zu stellen, weil es in der Tat gar nicht so einfach ist für Leute, die im täglichen Projektmanagement-Doing sind, sich auch kontinuierlich en jour zu halten im Sinn von, ich bin methodisch immer ganz vorne, ich habe alles immer genau im Blick, sondern natürlich hat jeder, und das ist nachvollziehbar, so seinen Werkzeugkoffer, den er auf den Tisch stellt. Nur muss ich natürlich aufpassen, wenn ich einen Hammer habe, ist jedes Problem ein Nagel. Und ja, dann ist es natürlich schon ganz gut, wenn ich im Zweifelsfall jemanden in einer Rolle zwischen Trainer, Coach und Berater habe, der beispielsweise auch mal sagen kann, also ich habe mal zugehört in der im letzten Reporting dem Lenkungskreis gegenüber, ich hätte folgende Hinweise zum Thema, hast du wahrgenommen das, ist aufgefallen das, ich habe gesehen, dass bei den Kennzahlen das. Das ist eine sehr gute Rolle, die eben dafür sorgt, dass der Exit Champion nicht tätig werden muss, sondern das Projekt on track bleibt.
Ja, finde ich gut, ja. Ich glaube, die Rolle Projektcoach ist insofern einfach auch von der Besetzung her wichtig. Das sollte aus meiner Erfahrung jemand sein, der natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringt, idealerweise auch natürlich die Prozesse und die zu verändernden Themen kennt, der natürlich fit im Bereich Projektmanagement und Stakeholdermanagement ist, ja, um dann da auch wirklich diese Themen gut einordnen zu können und da auch wirksam zu unterstützen, ja. Sehr schön. Nochmal zurück zu dem Thema Reset-Team. Das ist dann quasi ein Team, was zum Einsatz kommt, wenn es schon zu spät ist oder kurz davor ist, zu spät zu sein?
tatsächlich zumindest zu dem Punkt, wenn festgestellt wird, dass es so, wie es gerade läuft im Projekt, definitiv nicht weitergehen kann. Ja, es ist schon so, wie du sagst. Manchmal merkt man das rechtzeitig, manchmal nicht. Aber auf jeden Fall, genau, es ist ein Team, das fallweise zusammengestellt wird, um ein Projekt wieder auf den richtigen Pfad zu bringen und es im Zweifelsfall auch nochmal neu aufzusetzen.
Okay. Ja, finde ich gut. Ja, ich finde gerade so diese einzelnen kleinen Elemente, Rollen, Personen, die dann auch so ein Projekt natürlich immer auch ein bisschen im Kontext sehen, ab einer bestimmten Größe. Ne? Also wenn ich jetzt ein 5-Tages-Projekt habe, brauche ich da jetzt keinen Projektcoach, einen Exit-Champion und ein Reset-Team, sondern wenn es natürlich große, wirklich auch weitreichende Projekte sind. Aber dieses Thema Rollen, Verantwortlichkeiten ist aus meiner Erfahrung, aus vielen, vielen Projekten, die wir begleiten, immer ein Thema, was auch, genauso wie wir es vorhin hatten, bei Kommunikation, Change Management, Stakeholder-Themen auch immer stiefmütterlich behandelt wird. Ne? Zusammenarbeitsmodell, Rollen, Verantwortlichkeiten. Wie siehst du den Punkt?
Stimme ich dir voll zu. Das ist leider tatsächlich so, dass wir dann viel anhand von Annahmen operieren. Also jeder nimmt an, dass ja jeder weiß, was er zu tun hat und was das Ziel ist und wie man zusammenarbeitet. De facto ist das, wenn man es im Vorhinein nicht vereinbart und im Zweifelsfall auch niedergeschrieben hat. Ich möchte nicht klingen wie ein Bürokrat, nur die meisten Projekte laufen eben nicht nur 3 Monate, sondern ich muss im Zweifelsfall nach 1,5 Jahren immer noch mal drauf gucken können, haben wir überhaupt alle Tasks und alle Verantwortlichkeiten vergeben? Weiß jeder, was er zu tun hat, immer noch? Oder kommen neue Dinge dazu? De facto ist es so, dass jedes Mal, wenn die Projektcoaches dann einen, wie nenne ich das? So, dass es nicht ganz so drastisch klingt, aber ich sag's, wie es ist. Es tatsächlich erzwingen, dass man eine Arbeitssession macht zum Thema Zusammenarbeitsmodell oder zum Thema Role Model Canvas. Also wer hat welche Rollen, Verantwortlichkeiten? Wer trifft welche Entscheidungen? Und wer eben auch nicht im Zweifelsfall? Immer wenn wir das nicht machen, müssen wir es später machen. Also de facto muss es besprochen werden. Es funktioniert mit Annahmen einfach nicht. Du stellst immer irgendwann fest, dass auf der großen Landkarte der verschiedenen Tasks, die zu erledigen sind, du auf der einen Seite weiße Flecken hast, wo niemand da ist, der eine Verantwortung nimmt oder eine Entscheidung trifft, weil es einfach nicht definiert wurde. Und auf der anderen Seite hast du Themen, in denen 5 Leute sich verantwortlich zeichnen und jeder der Meinung ist, also ich habe ja die Entscheidung getroffen und dann werden wir jetzt schon alle folgen. Und das kann natürlich nur ins organisatorische Elend führen.
Sind wir wieder bei dem Thema auch Transparenz, gemeinsames Verständnis, ne? Nochmal wirklich auch explizit Dinge, die halt eben implizit so im Raum stehen, rumschwirren, ne? Dass man die mal wirklich auch anspricht, zuordnet und dafür sorgt, dass sie dann auch wirklich stattfinden. Und das sind oft Kleinigkeiten, ne? Das sind nicht die großen Dinge.
Nee, es ist tatsächlich, das ist ja immer wieder dieser Punkt, es ist keine Atomphysik. Es ist nicht so, dass es dieses große geheime Rezeptbuch gibt mit diesen unglaublich schweren Formeln, die man, wenn man die nur ausführt, wenn man die nur kennen würde, dann würde alles gut laufen. Sondern es sind die vielen kleinen Dinge, von denen man denkt, ja, ist doch aber klar. Oder ja, ist doch Zeitverschwendung. Kommen wir mal ins Doing.
Ja, genau. Es wird sich dann schon entwickeln irgendwie, ne?
Genau. Wenn man die alle gut erledigt hat, nicht über Gebühr, nicht mit Blümchen, nicht in 50-facher Ausführung, aber gut genug, sodass es dokumentiert ist, dass jeder Bescheid weiß, dass man es besprochen hat, dass man es gemeinsam festgelegt hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht scheitern wird in seinem Projekt, relativ groß. Völlig davon abgesehen, dass natürlich, wie du auch immer sagst, Projekte ja sowieso dauerhaft in der Krise sind. Das ist aber nicht dasselbe wie scheitern.
Das ist vollkommen richtig, ne? Da bin ich der festen Überzeugung und ich denke, das war eben fast schon ein schönes Schlusswort von dir, Jasmin, ja, du hast es nochmal schön zusammengefasst, aber wenn man sich, glaube ich, bewusst macht, dass jedes Projekt eigentlich, sobald es läuft, in der Krise ist und nicht einfach nur den Grad der Krise managen muss, ne? Dann ist das, glaube ich, schon mal so eine wichtige Erkenntnis. Wir hatten das Thema Projekte dürfen nicht mehr rumdümpeln. Wenn man wirklich ein bisschen auch drauf schaut, sich den Raum nimmt, um drauf zu gucken, drüber zu reden, Wert auf ein paar Phasen, Ergebnisse, Fakten auch mal legt und nicht nur von Lippenbekenntnissen, von Zugeständnissen oder von irgendwelchen Annahmen dann lebt, ja, sondern das Ganze explizit macht. Dann das Thema Zusammenarbeitsmodell, Rollen, Verantwortlichkeiten, sich nochmal bewusst macht. Auch diese Rollen, die fand ich toll, Jasmin. Mal den Projektcoach da, wo es sinnvoll ist, mit einführt, vielleicht den Exit-Champion sich mal etwas überlegt, den du ins Spiel gebracht hast. Wir müssen jetzt nicht gleich über das Reset-Team sprechen, das ist vielleicht dann jetzt nicht, kann man vielleicht in der Garage lassen, bis man es braucht, ja. Und dann noch das Thema Kommunikation ernst nimmt, ja. Ich glaube, dann haben wir die Chance, aus den Beispielen, die wir jetzt hatten, noch wirklich ein paar positive Effekte rauszuziehen und dafür zu sorgen, dass die Projekte nicht mehr schief gehen. Genau, haben wir irgendwas vergessen, Jasmin? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube nicht. Bisschen Glück braucht man auch.
Ja, das haben wir jetzt natürlich geschlabbert, das stimmt schon. Ja. Man muss natürlich zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Leute am richtigen Tisch haben. Ne? Das gehört dazu, aber das kann man auch, also dieses Glück kann man schon ein Stück weit mitsteuern und beeinflussen, indem man einfach ein bisschen außenrum die Prozesse bespielt. Aber da gerne einfach ein bisschen Mut haben und die Themen dann angehen. Jasmin, vielen Dank für die tollen Insights.
Ich danke sehr für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ich würde vorschlagen, vielleicht können wir mal in die Shownotes noch so ein paar Begrifflichkeiten reinschreiben, die wir jetzt heute mal angesprochen haben. Fände ich ganz gut. Ich würde vorschlagen, wir verlinken nochmal den Projekt-Rating-Fächer von uns mit dazu, weil das sind eigentlich all die Themen drin, warum Projekte immer schief gehen. Ja. Und genau, wenn es noch was einfällt, packen wir das ebenfalls mit rein. Vielen Dank, Jasmin, und gerne mal wieder.
Danke dir.
Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, wenn es wieder heißt Projektmanagement im Glas. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.